möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen heute zu unserer Veranstaltung mit dem Thema Mehr Müll fürs Klima. Das ist eine Reihe Uni im Rathaus, die ich persönlich genial finde, dass man wirklich Wissen, geballtes Wissen aus der Uni mal in die Bevölkerung eintragen kann. Und offensichtlich stößt das auch auf großes Interesse. Dankeschön, dass Sie hier sind. Auch herzlich willkommen ins Podium. Wir wollen es heute ganz locker halten, aber ich habe noch ein paar quasi technische Hinweise. Wir nehmen die ganze Veranstaltung auf Audio auf und es werden auch Fotos gemacht. Also falls Sie jetzt nicht einverstanden sind damit, dann müssten Sie gehen oder sich hinter einer Säule verstecken. es wird aus der Veranstaltung ein Podcast erstellt, der dann über die Webseite unirostock.de/rathaus zur Verfügung steht. Ja, es gibt hier zwei Leute, die mit dem Mikrofon rumlaufen und Fragen aus dem Publikum aufnehmen werden. Also wenn Sie Fragen haben, auch Verständnisfragen, melden Sie sich gerne. Die Kolleginnen passen auf und signalisieren mir das. Ich krieg's dann hoffentlich mit. Ja, ich stelle jetzt ganz kurz das Podium vor. Fang an meiner rechten Seite, an Ihrer linken Seite an mit Panagiotis Spiridis. Der arbeitet, wie auch die anderen Beteiligten aus der Uni, am, jetzt muss ich nachlesen.
Soll ich helfen?
Ja, helfen Sie ruhig.
An der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät.
Neben Herrn Spiridis sitzt Abdallah Nassour. Zu meiner Linken ist Michael Nelles. Er ist der Leiter dieser ganzen Abteilung, oder?
Nicht ganz.
Nicht ganz, okay. Aber das finden wir nachher im Gespräch noch raus, wer jetzt welche Funktion hat und was macht. Und ganz links außen ist Frau Armeskamp. Sie ist Leiterin der Abteilung Abfallwirtschaft am Amt für Umwelt und Klimaschutz Rostock. Ja, wir wollen uns dem Thema, das ja ein irre großes Thema ist, Müll und Klimaschutz, auf die spezifischen Dinge einigen, zu denen die Experten hier arbeiten. Wir betrachten das Thema aber trotzdem global, regional und lokal. Und ich möchte gern mit Herrn Nelles anfangen und mal fragen, was hat denn Müll mit Klimaschutz zu tun? Wo sind Sie da aktiv und worum geht's eigentlich?
Das sind ja direkt eine ganze Menge von Fragen. Ja, Professoren sind ja so getriggert, dass sie eigentlich so anderthalb Stunden erzählen, ihnen 100 Folien um die Ohren hauen. Das machen wir heute ein bisschen anders. Zum einen sehen Sie da ein Bild und dann kommen noch drei Folien, die möchte ich bei der Einleitung nutzen. Und ich hoffe, dann haben Sie schon mal einen ganz groben Überblick und Einstieg. Ich stehe einfach mal auf. Und ja, zuerst muss ich Sie enttäuschen. Da stand ja, vielleicht gehen wir noch mal eins zurück. Mehr Müll fürs Klima, Fragezeichen. Das ist natürlich Unsinn, aber sonst wäre ja keiner von Ihnen gekommen. aber wenn der Müll da mal da ist, dann ist es entscheidend auch für den Klimaschutz, was man damit macht. Und wenn man es falsch macht, richtet man Riesenschäden an, unter anderem für den Klimaschutz. Und wenn man es richtig macht, und da sind wir in Deutschland eigentlich recht gut unterwegs, dann kann man da auch durchaus Dinge bewegen. Und so ein paar Punkte möchte ich kurz anreißen. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie gehen, von hinten ist das schwer zu sehen. Ich versuche Ihnen das mal so ein bisschen zu erläutern. Im Grunde ist das so die Herausforderung, die wir lokal haben, die wir in Deutschland haben, in Europa und weltweit. Wir verbrauchen viel zu viel Material und Energie. Und mittlerweile gibt es da sehr robuste Systeme, um einfach mal grob abzuschätzen, was verträgt denn unser Globus so an Material- und Energieverbrauch und wo stehen wir da? Und das kann man dann runterbrechen auf die einzelnen Länder. Das ist die linke Grafik. Und wie man sieht, stehen wir da auf Platz 4. Das ist nicht gut, wenn wir 200 Länder auf der Welt haben, weil das zeigt einfach mal, dass wir dreimal so viel Ressourcen verbrauchen, wie der Globus verträgt hier in Deutschland als Durchschnittsmensch, der in Deutschland lebt. Jetzt können wir natürlich sagen, die Amerikaner sind noch schlechter, die Australier auch und Russland ist auch noch ein bisschen vor oder hinter uns, je nachdem von wo man guckt. Wenn man aber unten mal sieht, ein großes Land wie China, wo 1,4 Milliarden Menschen leben, oder auch Indien, jetzt auch mit 1,4 Milliarden Menschen, da sieht das anders aus. Die Chinesen sind bald in unserem Bereich, aber haben eben wesentlich mehr Bevölkerung und das ist ja hier runtergebrochen auch die Bevölkerung, also ich dann auch ein realistischer Vergleich und in Indien, weil man dort natürlich von der Entwicklung noch viel weiter hinten ist, kommt man eigentlich mit den Ressourcen ganz gut aus, aber das ist nur eine Momentaufnahme, also da werden gerade die Länder, die weit unten stehen, jetzt aufholen und wir haben natürlich die Verantwortung, möglichst schnell auf das erträgliche Maß runterzukommen. Auf der rechten Seite sieht man dann unseren Energieverbrauch, der auch zu hoch ist. Und wir reden ja schon seit 20 Jahren über erneuerbare Energien in Deutschland. Wenn man einfach mal hier, das ist Stand Ende 2022, sich anguckt, da waren wir erst bei 17% erneuerbaren Energien von dem Primärenergieverbrauch. Und jetzt liegen wir bei etwa 20 aktuell. Das heißt, wir haben noch 80% des Weges vor uns. Das ist also der Rahmen. Und wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie gehen, dann gibt es dafür eben auch Lösungen, die wir umsetzen können und aus meiner Sicht auch müssen. Dazu muss sich insbesondere die Europäische Union bewegen. Die Rahmenbedingungen sind in den letzten Jahren geschaffen worden. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir das Ganze umsetzen. Da gibt es zwei ganz wichtige Säulen. Zum einen müssen wir weniger Energie verbrauchen und die Energieeffizienz erhöhen. Und das, was dann überbleibt, sollte grob die Hälfte sein an Energieverbrauch. Das muss zu 100% aus erneuerbaren Energien sein. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule wäre oben skizziert, dass wir insgesamt von der fossilen Basis weg müssen, da wo es geht auf eine biobasierte Basis. Und rechts ist es eben angedeutet, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Das bezieht sich dann nicht nur auf den Abfall, weil Abfallwirtschaft und Kreislaufwirtschaft wird häufig zusammengeworfen. Wir brauchen eine wirkliche Circular Economy und dann müssen wir wirklich unserer gesamtes Wirtschaftssystem umstellen und da sind auch abfallwirtschaftliche Fragen zu lösen. Damit beschäftigen wir uns bei uns am Lehrstuhl. Ich habe es eben gesagt, wir drei von der Uni, die da vorne rumsitzen, kommen von der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät. Das sind rund 20 Professuren, so etwa ein Drittel Agrarwissenschaften, ein Drittel die Umweltingenieure und fast ein Drittel, jetzt wieder neu, die Bauingenieure. Da ist Panos einer der vier neuen Professuren, die wir da glücklicherweise besetzen können. Und ich gehöre selber mit Abdallah Nassour zum Bereich Abfall- und Stoffstromwirtschaft. Wenn wir mal auf die nächste Folie übergehen. Wir beschäftigen uns insbesondere mit biogenen Abfällen und Reststoffen, also nicht nur was klassisch zum Kreislaufwirtschaftsgesetz gehört, sondern auch der ganze Bereich basiert aus der Agrar- und forstlichen Schiene. Und um das mal plastisch darzustellen, wir haben in Deutschland etwa 240 Millionen Tonnen Trockenmasse an biogenen Abfällen und Reststoffen, die jedes Jahr anfallen. Wenn Sie sagen, pff, ja und, ist das jetzt viel oder wenig? Wenn Sie so LKWs vollpacken, dann so eine Schlange hintereinander bilden, kommen Sie damit 3,5 Mal um den Globus. Das ist also das Zeug, was jedes Jahr hier in Deutschland anfällt und wo wir, ich sag mal, so 50% sinnvoll behandeln und die anderen 50%, da müssen uns noch was Besseres einfallen. Und hier wäre das nur mal skizziert. Auch da versuchen wir eben eine Kreislaufwirtschaft im biobasierten Raum umzusetzen und da ist die Abfall- und Reststoffverwertung ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist hier nur dargestellt. Wir müssen uns also vorne, das machen unsere Agrarkollegen, mit dem nachhaltigen Anbau der Biomasse beschäftigen und dann geht es um die Verarbeitung, um die Nutzung Und da gibt es sehr interessante Ansätze, um auch viele Produkte, die derzeit noch auf Erdölbasis hergestellt werden, künftig auch biobasiert zu machen. Und vielleicht kommen wir ja zu dem einen oder anderen Punkt gleich noch in der Diskussion. Das wäre vielleicht einleitend von meiner Seite zu sagen. Abdallah Nassour gehört noch, der wird aber dann auch noch was erzählen. Also wir sind als Abfall- und Stoffstromwirtschaft ein recht großer Lehrstuhl mit rund 40 Mitarbeitenden, mehreren Professuren. Gerd Morschek ist hier, Satya Nara und Abdallah Nassour und sind, glaube ich, ein starkes Team, um hier in Rostock ein paar Sachen weiterzubringen. Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Nelles, für die Einführung. Ist allen klar geworden, was biogene Abfälle sind? Handheben, wer es verstanden hat? Ja, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Aber wenn noch jemand Verständnisfragen hat, immer gern Fragen sich melden. Frau Armeskamp, jetzt haben wir mal die globale Perspektive gesehen oder erzählt bekommen. Wie sieht das Ganze denn auf Rostock übertragen aus? Was läuft hier gut? Was ist verbesserungswürdig? So als kleiner Hintergrund, Rostock will bis 2035 klimaneutral sein. Und die Bürgerschaft hat vor nicht allzu langer Zeit beschlossen, dass Rostock auch plastikfreie Stadt wird. Ja, vor dem Hintergrund, ja, erzählen Sie mal.
Ja, wir sind die Abteilung Abfallwirtschaft und Stadtreinigung machen wir auch im Umweltamt. Wir sind ein sehr feines, kleines Team mit sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 15 Leuten, die die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung hier in Rostock organisieren. Mit Abfallwirtschaft ist im Wesentlichen jetzt gemeint die Entsorgung der Abfälle, die in privaten Haushalten anfallen, also der etwas über 200.000 Rostockerinnen und Rostockern. Damit Sie eine Vorstellung haben, worum es da geht, der Restabfall, das sind 44.000 Tonnen. Ich habe jetzt unterlassen auszurechnen, wie viele LKWs das wären und was das für eine Strecke ausbilden würde. Aber ich denke, 44.000 Tonnen, das ist schon eine gewaltige Zahl. Das ist auf den Einwohner pro Jahr sind das 208 Kilo, die wir an Restabfall hier jeder produzieren. Damit sind wir leider zu unserem Bedauern deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Da sind es nämlich nur 159 Kilo, das heißt, der Rostocker und die Rostockerin produzieren 50 Kilo mehr Restabfall im Jahr als der Bundesbürger. Das ist eine ganze Menge. Wir haben ja außer dem Restabfall, der in der schwarzen Tonne landet, noch die blaue, die gelbe und die braune Tonne. Das sind dann die sogenannten Abfälle zur Verwertung. Die werden also getrennt vom Restmüll erfasst. Da haben wir immerhin die stolze Menge von 236 Kilo pro Einwohner und Jahr. Da ist auch der Sperrmüll mit dabei. Das ist leider wiederum weniger als der Bundesdurchschnitt. Der liegt bei 284 Kilo pro Einwohner und Jahr. Das heißt, wir haben mehr Restmüll und wir haben weniger getrennt erfasste Wertstoffe. Und das ist für uns ein ganz wesentlicher Anlass jetzt, dass wir etwas tun müssen. Wir haben im letzten und in diesem Jahr das Abfallwirtschaftskonzept für die Hansestadt Rostock für die Zeit von 2012 bis 2022 umfassend überarbeitet. Das ist der Bürgerschaft zunächst zur Information vorgelegt worden und dort in der vergangenen Woche zur Kenntnis genommen worden. Wir werden es in Kürze dann noch der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorlegen. Es hat auch eine öffentliche Beteiligung gegeben. Also jeder Bürger und jede Bürgerin konnte Stellung nehmen und wir haben die Verbände auch zu Stellungnahmen aufgefordert. Es sind auch sehr gute Stellungnahmen eingegangen, insbesondere von der Industrie- und Handelskammer, die wir zu weitestgehend in unserem finalen Abfallwirtschaftskonzept, so wie der Stand heute ist, berücksichtigt haben. Dieses Abfallwirtschaftskonzept kann jeder über die Homepage sich angucken. Wir haben viele Maßnahmen darin. Einmal müssen wir die Entsorgungssituation darstellen. Wo entsorgen wir welche Abfälle? Wie erfassen wir die? Wir haben aber auch sehr viele Maßnahmen dabei, die zur Sensibilisierung und Umweltbildung beitragen sollen. Also wir wollen unsere Bürger ganz doll sensibilisieren in Bezug auf die getrennte Wertstofferfassung, das betrifft insbesondere den Bioabfall, der soll nämlich schön rein erfasst werden, damit guter Kompost daraus gemacht wird oder er zu Biogas vergoren werden kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass keine Plastiktüten in diesem Bioabfall landen und zwar auch keine, von denen die Hersteller drauf schreiben, dass sie kompostierbar sind. Das sind sie nämlich leider nicht in der Zeit, in der der Bioabfall in der Anlage ist. Da gibt es eine Aktion, an der sich auch die Stadtentsorgung Rostock, das ist unser großes Entsorgungsunternehmen, beteiligt. Sie kennen vielleicht diese orangen Müllfahrzeuge, auf denen Wir für Bio draufsteht, steht auch inzwischen auf vielen Biotonnen drauf. Das ist also eine Kampagne, mit der wir auf das Thema aufmerksam machen wollen. Es gibt viele weitere Kampagnen. Die plastikfreie Stadt gehört dazu. Rostock ist dem Verein beigetreten. Die Stadt will plastikfrei werden und zu diesem Zweck machen wir in diesem Jahr eine sogenannte Plastikinventur in der Stadtverwaltung. Das heißt, wir werden systematisch erfassen, wo wir Einwegplastik benutzen und daraus sind dann Maßnahmen abzuleiten, was wir an Einwegplastik einsparen werden. Das machen wir als Kernverwaltung. Das Umweltamt ist mit als erstes Amt dabei. Der Rest der Stadtverwaltung wird es auch machen. Es sollen die kommunalen Unternehmen ebenfalls machen und wir wollen dann auch noch weitere Unternehmen zum Mitmachen gewinnen. Es gibt zahlreiche weitere Aktionen. Es gibt, was neu ist, ist der Wertstoffhof, der Recyclinghof in Teutenwinkel, der in diesem Jahr eröffnet werden wird. Das ist also ein ganz neuer, großer Wertstoffhof, in dem auch ein Schulungsraum eingerichtet wird, der überwiegend zu Umweltbildungszwecken, zur Abfallbildung genutzt werden soll. Da können dann Kindergartengruppen, Schülergruppen, andere interessierte Gruppen Führungen machen und sich über Abfalltrennung informieren. Und auf diesem Recyclinghof soll auch unser Rückkonsumzentrum eingerichtet werden im Jahr 2025. Das ist ein etwas sperriger Name vielleicht, aber im Grunde genommen, es ist also eine Art Gebrauchtwarenkaufhaus, das dort errichtet werden soll. Bürger sollen funktionsfähige, gut erhaltene Gegenstände dorthin bringen, anstatt sie wegzuschmeißen. Und die sollen dann nach Funktionsprüfungen und vielleicht kleineren Reparaturen an andere Bürgerinnen und Bürger zur Weiterbenutzung gegeben werden, um einfach die Entstehung von Abfällen zu vermeiden und Sachen weiter zu benutzen.
Vielen Dank, Frau Armeskamp. Also die Stadt hat einiges vor. Schauen wir mal, was daraus wird, ob wir uns verbessern können, wenn es um Müllmengen geht, beziehungsweise um Verwertbare. Herr Spiridis, jetzt haben das Ihre Kollegen hier am Tisch, Kolleginnen noch gar nicht erzählt, aber ein ganz großer Teil der Abfälle in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Welt machen Bauabfälle aus. Und in Deutschland sind das, wenn ich das richtig notiert habe, 50%. Also ungefähr die Hälfte aller Abfälle sind dem Bau zuzurechnen, dem Bausektor. Was sind denn die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? Wie wollen Sie dieses Problem angehen?
Also genau das beschuldigt mich mein Kollege Herr Professor Nelles, dass ich dafür persönlich vielleicht sogar schuldig bin. Ich habe den Lehrstuhl für Massivbau inne. In meinem Bereich, also was ich mache, es geht vor allem um Beton. Und was ich lehre und was ich forsche, ist einerseits das Verhalten von den Baustoffen, hauptsächlich Beton und Bewährungselemente, Stahlelemente, die jetzt dazu gehören. Also wenn Sie möchten, ein Teil angewandte Materialwissenschaft. Dann kommen wir zur Planung, hauptsächlich die Bemessung. Was für Abmessungen brauchen wir für die Bauteile und was für ein Material, was für Festigkeiten, was für mechanischen Eigenschaften sollten diese Komponenten dann haben? Und dann kommen wir zum Thema Konstruktion. Wie bauen wir das? Da gehört auch ein ganz wichtiges Thema ist die Qualität. Und dann das nächste Thema, die vierte Säule, wenn Sie wollen, ist die Erhaltung. Also wie können wir das, was wir produzieren, langlebig beständig haben. Dann Beton, vielleicht wissen wir alle, ist so gesagt das zweithäufigst verwendete Material auf dem Planet, gleich nach Wasser. Und das passiert teilweise, weil Beton auch Wasser beinhaltet. Was wir dann machen müssen oder was wir jetzt, was ich jetzt mache dafür, einerseits versuchen wir intelligenter zu planen, also weniger Material zu verwenden und dann das Material, das wir verwenden, so weit wie möglich einerseits niedrige Emissionen mitzubringen oder dass das doch auch rezyklierbar ist. Also Hauptmessage, Beton ist ein jetzt schon langsam ganz gut rezyklierbares Material. Ja, da kommen auch die anderen Baustoffen, Baukomponenten dabei, wie Mauerwerk und Sperrholz, auch viele Kunststoffe. Aber ich würde sagen, also ein sehr wichtiges Thema und wo ich jetzt mich fokussiere, ist das Thema Beton.
Dankeschön. Vielleicht hat nachher noch jemand Fragen dazu. Also ein Riesensektor. Herr Nassur, jetzt stelle ich unverschämterweise mich noch ganz kurz vor. Das habe ich nämlich vorhin ganz vergessen. Ich bin Susanna Knotz und arbeite beim BUND. Und wir haben mit einigen anderen zusammen, das sind ganz schön viele, den offenen Rostocker Meeresmüllstammtisch gegründet, der heute auch hier im Rathaus tagte. Ich nehme an, ein paar Leute, die dabei waren, sind jetzt auch hier. Und wir haben immer wieder Kontakt mit Meeresmüll. Wir versuchen natürlich, die Einträge zu verhindern. Das wäre das Oberziel. Wir wollen ja nicht bis ans Lebensende Müll sammeln. So spaßig ist es nun auch wieder nicht, auch wenn man sich draußen bewegt. Und Herr Nassur, das ist auch eines Ihrer Schwerpunktthemen, Meeresmüll, Müll aus Tourismus, im Tourismus, auch eher auf globaler Sicht. Ja, was kann man tun, um dieses Thema anzugehen?
Ja, guten Abend. Habe bevor ich mit dem Meeresmüll anfangen, ich werde mit über Rostock ein paar Worte sagen.
Gerne doch.
Ja, also Rostock ist in guter Hand, was Abfallwirtschaft auch betrifft. So, wir haben alle Voraussetzungen für eine gute Abfallwirtschaft in Rostock. Die Ämter, die sind stark, auch die versuchen immer das Beste daraus für Rostock zu machen. Wir sind sehr eng auch mit den Ämtern zusammen und wir diskutieren oft auch moderne, aktuelle Lösungen etc. Ja. Also wir sind stolz in Rostock so ein Unternehmen, kommunales Unternehmen zu haben. Ja. Und das ist wirklich auch, die engagieren sich. Die versuchen das Beste immer für die Bevölkerung zu machen. Ja. Wir spielen auch unsere Rolle. Wir bilden auch Leute aus. Ja, das sagen uns immer die Ingenieurbüros, auch die Privatwirtschaft hier. Also wir sind stolz auf unsere Studenten, die wir auch ausbilden. Und wir machen auch Mühe, auch gute Leute für Rostock, auch für Deutschland, auch für die Welt auszubilden. Ja. Aber wir haben auch sehr starke Privatwirtschaft. Auch Rostock ist auch sehr gut vertreten. Auch die größten Entsorgungsunternehmen der Welt, die sind auch in Rostock vertreten. Die spielen auch eine große Rolle. Auch wir haben gute Ingenieurbüros. Eigentlich, wir sind wirklich starkes Team, was Abfallwirtschaft auch betrifft. Und dieses Team, ja, kann Rostock sehr gut bedienen, jetzt auch in die Zukunft. Ich komme zum Meeresmüll. Ich leite ein großes Projekt, das heißt Tomali. Und wir versuchen, was wir in Deutschland gelernt haben, auch in die Welt zu transferieren. Ja, insbesondere auch in der MENA-Region. Ja, ich stamme aus Syrien, aber ich lebe schon mehr als 30 Jahre hier in Rostock. Ja. Und wir machen ein Projekt, ja, mit großes Team aus Deutschland, auch mit dem Leibniz-Institut aus Warnemünde. Ja. Das ist ein sehr starkes Institut, da gibt uns sehr viel Know-how, Unterstützung und so weiter. Also wir kooperieren gemeinsam auch im Rahmen dieses Projekts in Tunesien, Ägypten und Marokko. Ja. Und wenn ich vielleicht auch vergleiche, ja, zurzeit auch in diesen Ländern noch 95% des Abfalls wird deponiert. Ja. Also der Bedarf ist riesig. Ja. Was wir auch angefangen haben, auch, das haben wir auch gelernt in Rostock, auch wir brauchen Strukturen und wir arbeiten an die Entwicklung auch der Strukturen. Also wir vertreten auch in unser Projekt Tomali einen Ansatz, dass die Tourismuswirtschaft auch eine Verantwortung übernimmt. Nicht nur die Kommune und nicht nur auch die Stadt. Am Ende, wer ist verantwortlich für die Abfallwirtschaft? Die Stadt. Und wir gehen in dieser Richtung, sagen, warum nicht die Tourismuswirtschaft auch eine Verantwortung über so. Warum funktioniert die Abfallwirtschaft oder wie kann das funktionieren? Wir müssen die Aufgaben aufteilen. Wir können nicht die gesamte Verantwortung an die Kommune oder an ein kommunales Unternehmen auch zahlen. Und das ist der Weg, was wir verfolgen. Und wirklich auch, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Und hier kommt dazu auch, die Hansestadt Rostock unterstützt auch uns, auch durch die Stadt, auch durch Stadtentsorgung Rostock, auch international, ja, in allen diesen Projekten. Wir bekommen immer viele Gäste. Und wenn die in Rostock sind, die fühlen sich Fühler und die sagen, was ihr in Rostock habt, wollen wir auch haben.
Okay, danke. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Ich will jetzt erstmal einen Blick ins Publikum werfen. Hat denn jemand aus eigener Erfahrung Anmerkungen zu dem, was jetzt diese Experten gesagt haben?
Ja, schönen guten Abend. Kira Ludwig ist mein Name. Ich komme aus der Bürgerschaft in Rostock und ich sitze auch im Aufsichtsrat der Stadtentsorgung und freue mich natürlich deswegen besonders über das Lob, was hier ausgesprochen worden ist. Habe auch selbst den Eindruck, dass ich immer wenig zu meckern habe, wenn ich da im Aufsichtsrat sitze. Ich habe eine Frage eigentlich an Sie, weil Sie auch gesagt hatten, Herr Nassur, dass 95% des Abfalls immer noch deponiert wird. Und ich habe viel Kontakt gehabt mit einem Garanten der Umweltpolitik aus dem ehemaligen, also der ist jetzt auch schon länger nicht mehr dabei, um Dr. Axel Friedrich aus dem Umweltbundesamt, der immer gesagt hat, lieber kontrolliert verbrennen als unkontrolliert deponieren oder unter schwierigen Bedingungen zu deponieren. Jetzt ist es ja mit unserer Müllverbrennung und Klärschlammverbrennung auch, Klammer auf, ein bisschen schwierig. Können Sie dazu nochmal grundsätzlich was sagen mit deponieren oder verbrennen, was ist besser, was sollte man anstreben und was hat das auch für einen klimatischen Impetus?
Würde ich vielleicht anfangen und vielleicht nochmal ein Geheimnis lüften, weil es war ja so die Anschaulichkeit der Müllmengen, die wir hier in Rostock haben. Da hat mein Kollege Professor Morschek eigentlich mal so ein schönes Bildchen, er nimmt das Ostseestadion und das ist dann bis unters Dach voll mit Müll, der hier jedes Jahr produziert wird, also jedes Jahr haben wir da eine ganze Menge Abfall, was wir hier produzieren. Ja, vielleicht zu der, was ist sinnvoll, das muss man sich im Einzelnen immer angucken. Zuerst mal ist es das Wichtigste, dass wir so eine Kreislaufwirtschaft aufbauen, dass wir Dinge produzieren, die man im Kreislauf führen kann. Da haben wir uns viel zu wenig Gedanken gemacht in den letzten 20 Jahren. Wir müssen weniger verbrauchen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Abfallvermeidung, ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn das Zeug aber mal da ist, das sind eben das, was unter dem Kreislaufwirtschaftsgesetz geregelt ist, 400 Millionen Tonnen. Wie gesagt, Panos ist für die Hälfte mit seinem Baukram zuständig. Aber da sind ja auch noch viele andere Stoffströme und da muss man sich eben angucken, was es ist. Getrennte Bioabfallsammlung haben wir schon gesagt. Das Problem, warum wir hier relativ viel Restmüll haben, ist, weil da noch über 30% biogene Abfälle drin sind. Die haben da eigentlich nichts zu suchen, die gehören in die Biotonne. Und die gibt's hier für jeden Bürger. Man muss es nur in die richtige Tonne reinwerfen, dann haben wir da schon mal 30% weniger. Das betrifft auch Papiersammlung und so weiter. Aber es wird immer ein Restmüll überbleiben und das Zeug kann man deponieren, in Deutschland glücklicherweise nicht mehr. Da haben wir auch viel zu lange gebraucht. 2005 haben wir gesagt, verbieten wir, weil Deponien, um es mal vielleicht anschaulich darzustellen, ich bin ja schon ein bisschen älter, habe Mitte der 80er Jahre Umwelttechnik studiert, habe mich früh auf Abfallwirtschaft spezialisiert, Deponie nur das Nötigste gemacht, weil das ist keine Abfallwirtschaft, alles in ein Loch zu werfen. Selbst wenn man es technisch abdichtet, da sind wir Deutschen ja immer sehr gut, dass wir sagen, wir lösen alles technisch, führt immer noch dazu, dass es vielleicht nicht nach 10 Jahren, aber dann nach 50 oder 100 Jahren eine Altlast ist, wo wir die nächsten Generationen mit alleine lassen. Das heißt, wenn wir Restmüll haben und alles, was geht, vorher getrennt gesammelt und verwertet haben, dann ist die Verbrennung eine ökologisch sehr sinnvolle Option. Und das ist das, was wir hier in Deutschland auch sehr gut umsetzen und auch in den skandinavischen Ländern, in einigen europäischen Ländern, was in vielen Entwicklungs- oder Schwellenländern aber völlig fehlt. Und das ist das, was Abdallah Nassour eben sagte, dass wir weltweit gesehen 80-90% direkt deponieren. Und Deponierung ist schon schön geredet. Das sind Müllkippen. Also wir haben da ganz viele Fotos, Filme. Das ist eine Riesenkatastrophe. Und Länder, die das eben nicht in den Griff bekommen, haben 20% ihrer klimabedingten Emissionen aus nicht vorhandener Abfallwirtschaft. Und das ist also ein Riesenhebel, wo wir eben auf Basis der Erfahrung, die wir in Deutschland und auch in Rostock haben, sehr viele internationale Projekte durchführen. Abdallah sagte schon, dass wir regelmäßig Gäste hier haben und denen können wir eben zeigen, wie es anders geht. Und die Abfallverbrennung ist da ein ganz wichtiger Baustein. Und vor dem Hintergrund passt das. Vielleicht noch ein Wort zur Klärschlammverbrennung. Auch da ist es so, da gab es 30 Jahre die Diskussion in Deutschland, was machen wir denn mit dem Klärschlamm, weil da sind ja Nährstoffe drin, insbesondere Phosphor, das ist eine erkleckliche Menge, die wir auf jeden Fall recyceln müssen, weil wenn Phosphor nicht genutzt wird, ist er irgendwann weg und der wächst nicht nach. Das heißt, der Phosphor muss auf jeden Fall raus. Das war die Argumentation für die direkte Verwertung in der Landwirtschaft. Aber es ist eben auch eine Schadstoffsenke. Sie schieben schmutziges Wasser in eine Kläranlage und das, was an Schwermetallen und allem drin ist, landet nachher im Klärschlamm. Das heißt, das wieder auf die Felder zu geben, muss man sich eben genau angucken, ob das Sinn macht. Und noch schwieriger sind die organischen Schadstoffe, die da drin sind. Das heißt, auch da macht es Sinn, thermische Verfahren anzuwenden, wie die Verbrennung und dann im Nachgang aus der Asche dann den Phosphor wieder zurückzugewinnen. Also das ist eine sinnvolle Option. Wenn man niedrige Belastung im Klärschlamm hat, das gibt's auch, weil man eben im Vorfeld da das Abwasser relativ sauber hat, wenn es in die Kläranlage geht, dann macht auch noch die direkte Klärschlammverwertung in der Landwirtschaft Sinn und im Landschaftsbau. Das muss man sich dann genau angucken, ob man eben ein Problem neu schafft oder ob man Probleme löst.
Danke. Es gab noch eine Frage oder einen Hinweis.
Ja, vielen Dank. Zwei Fragen. Eine geht an Herrn Nellis, weil Sie sagten auch einmal am Anfang, man müsste Energie reduzieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das überhaupt möglich in der wachsenden Welt und Energieverbrauch und Digitalisierung? Alles das kostet Energie, was viele vergessen. Es ist teilweise energetisch aufwendiger als alle anderen Verfahren. Also können wir tatsächlich Energie sparen? Und wie bei, wenn alle, Sie hatten ja das schön gemacht mit dem Lebensstandard weltweit, ist die erste Frage. Die zweite würde an Herrn Spiridis gehen. Also ich bin froh, dass wir die Bauingenieure wieder in Rostock zurückhaben. Aber beim Beton gibt es ja auch Alternativen. Geht die Forschung auch in diese Richtung oder ist es jetzt eine reine Forschung zum Beton, Recycling vom Beton oder womit beschäftigt sich der Bereich dann noch?
Also Vielen Dank für Ihre Frage und vielen Dank, dass Sie uns auch willkommen heißen. Wir müssen jetzt denken, Beton verwenden wir so viel, weil er viele Vorteile hat. Es ist ein künstlicher Stein, er nimmt jetzt alle Formen, die wir jetzt geben wollen. Die Inhaltsstoffe findet man relativ leicht sozusagen. Ein großes Thema, also ein großes Problem mit Beton ist, dass wir jetzt einfach viel davon brauchen. Ja? Mein Fokus ist dann dieser Bereich, also Betonbauwerke, Betonstrukturen selber. Es ist immer interessant, wenn wir jetzt den Bau schönen wollen, auch unterschiedliche Baustoffe herauszufinden, die jetzt gut auch dann diese Anforderungen sozusagen erfüllen können. Und jetzt noch ein kleiner Klammer, wenn wir jetzt etwas bauen, wir haben jetzt als Bauingenieur muss ich jetzt 5 Hauptanforderungen erfüllen. Einerseits die Tragsicherheit, die Sicherheit, ja, die Wirtschaftlichkeit, die Funktionalität und dann ja ganz klar die Nachhaltigkeit, und damit reden wir über die Umweltnachhaltigkeit und dann auch die Ästhetik. Also um das alles zu erfüllen, haben wir unterschiedliche Modalitäten. Ja klar, kann man auch mit nachwachsenden Rohstoffen bauen, mit Holz zum Beispiel. Es muss am Endeffekt die Kombination oder die Materialien, die wir auswählen, Sinn machen. Und gerade weil Beton viele Vorteile an alle diese 5 Anforderungen auch anbieten kann, und ja, ich sage klar auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dann müssen wir sozusagen verantwortliche Wege finden, um jetzt auch mit Beton zu bauen. Also das ist mein Bereich. Und so gehe ich den Bereich an. Ohne jetzt sozusagen das, also wir haben jetzt auch tolle Lösungen mit allen anderen Materialien.
Der anfallende Müll, ist das überwiegend Beton oder sind das beim Neubau übrig gebliebene Zementsäcke oder abgeschnittene Rohre oder ist das vom Abbruch? Irgendwelche Fenster oder sonst was? Ich kann mir das so nicht zusammenreimen, dass es so viel sein soll.
Ja, es ist ein Gemisch. Ja, also wir haben jetzt da auf jeden Fall viel, was jetzt vom Rückbau herkommt, und da können wir jetzt was für Baustoffe wir haben. Also ich glaube, das Material, das wir jetzt gleich, wie gesagt, also es gibt sehr, sehr große Mengen, und was wir jetzt gut wieder verwenden können, ist der Beton beim Recycling.
Ja, vielleicht kann ich kurz ergänzen, was so die, also Bauabfälle ist natürlich nicht nur Beton, sondern da ist ja alles mögliche, und im Wesentlichen entsteht das, wenn ich Gebäude abreiße, aber es ist auch eine riesige Menge, die beim Straßenbau beziehungsweise Neubau oder nur wenn die Deckschicht ausgetauscht wird, halt anfangen, und da muss man sich überlegen, wie man das halt hinkriegt. Da sind wir recht gut, dass wir das Material zu 80-90% dann wieder in die neue Straße mit einbauen, und das ist eben insgesamt ein Gemisch im Bau. Bereich, und das sind dann die 200 Millionen Tonnen, die wir dann insgesamt dort haben. Ja, was Frau Bachmann angesprochen hat, ist natürlich ein Riesenproblem. Ich würde es mal platt sagen, wir müssen Energie einsparen, und auch wenn das jetzt noch anders erzählt wird, es wird auch mit einer entsprechenden Reduzierung des Lebensstandards zu tun haben. Da redet man in Deutschland nicht gerne drüber. Aber wenn wir jetzt 3-mal so viel brauchen, wie der Globus verträgt, dann würde ich sagen, ein Globus in Anführungsstrichen können wir technisch lösen, der andere muss aber verhaltensbedingt sein, und da sind wir wieder bei Vermeidung und eben auch weniger Energie verbrauchen. Und das, die andere Hälfte muss dann einfach über erneuerbare Energien kommen. Und da ist aber auch viel Wissen, weil Sie hatten auch Digitalisierung angesprochen, wenn man sich da diese riesigen Hallen anguckt, die mit Servern vollgestopft sind. Wir haben eine Partneruni in Luleå im Nordschweden, da baut Facebook die gerne hin, weil da ist schön kalt, da muss man nicht noch groß kühlen und da wird Strom ohne Ende gebraucht. Also auch wenn Sie Ihre Pizza fotografieren und Ihrer Bekannten mailen, das ist alles Energie, die gebraucht wird. Da müssen wir natürlich versuchen, das auf erneuerbare Energien umzustellen. Aber das ist natürlich nur die zweitbeste Lösung. Wir müssen eben auch bewusster Dinge konsumieren. Und dann glaube ich schon, also wenn Deutschland das in den letzten 20 Jahren nicht verpennt hätte, dann wären wir jetzt bei 100% erneuerbaren Energien. Da gab es halt einen Bruch und dann ist da nicht viel passiert. Und jetzt müssen wir das ganz mühsam wieder aufholen, weil dann hätten wir auch viele Probleme, die wir jetzt am Hals haben, nicht, weil wir eben ein fast 100% erneuerbares Energiesystem schon hätten. Und jetzt müssen wir es in den nächsten 15, 20 Jahren halt mühsam aufbauen.
Sie sprachen eben von Verzicht. Das ist natürlich auch die Frage, ob das ein Verzicht ist, wenn man Überflüssiges nicht mehr braucht oder nutzen möchte.
Nee, es ist ein Verzicht, aber der muss ja nicht negativ sein. Also wenn man bewusster lebt und mit der Hälfte des Konsums den gleichen Lebensstandard im Grunde haben oder die gleiche Zufriedenheit generieren kann, dann kann das ja auch sehr positiv sein.
Ja, genau. Frau Armeskamp, oder will noch mal jemand aus dem Publikum? Ja, da ist noch eine Frage.
Also, wir haben jetzt gehört, was aus der schwarzen Tonne wird und was aus der Biotonne wird. Jetzt würde mich noch interessieren in Rostock, was die blaue Tonne, was daraus gemacht wird und die gelbe Tonne.
Ja, die blaue Tonne, das ist das Altpapier, das kommt in eine Papierfabrik und daraus wird dann neues Papier gemacht, das dann eben Altpapier teilweise auch heißt. Also am bekanntesten ist dieses Einwickelpapier, das es in den Geschäften gibt, Kaufhof oder so, wenn Sie da Geschirr kaufen, dann wird das da eingewickelt, wird aber auch sehr viel zu Kartons dann weiterverwendet oder auch das Altpapier, das wir alle verwenden sollten, wenn wir drucken oder schreiben. Das wird aus dem Papier gemacht. Bei Gelb, ich habe hier was mitgebracht, das ist mein Lieblingsthema. Gelb ist eine Tonne, das wissen hoffentlich alle, in die nur Verpackungen rein sollen. Und derjenige, der das hier reintut, begeht einen intelligenten Fehlwurf, weil das nämlich keine Verpackung ist, sondern eine sogenannte, jetzt wird es wirklich skurril, stoffgleiche Nichtverpackung. Stoffgleich, weil Kunststoff, Nichtverpackung, weil Nichtverpackung. Vom Rechtsregime Abfallrecht ist es so, dass das in die schwarze Tonne muss und das andere, ihre Verpackung, geht in die gelbe Tonne. Das liegt daran, dass der Bundesgesetzgeber da mal eine riesengroße politische Fehlentscheidung begangen hat, das heißt Verpackungsgesetz. Und darin ist geregelt, dass die Zuständigkeit für Verpackungen den Kommunen genommen worden ist. Da gibt es sogenannte duale Systeme. Und deshalb bezahlen sie für ihre Verpackungsentsorgung an der Supermarktkasse. Die gehen dann hoffentlich alle in die gelbe Tonne. Und Auftraggeber für die Entsorgung der gelben Tonne sind dann die dualen Systeme und nicht die Hansestadt Rostock. Deshalb ist auch der Auftrag nicht nur für die Sammlung der Leichtverpackung, sondern auch für die Verwertung, der kommt nicht von uns, sondern von den Systembetreibern. Ich weiß, wo die sortiert werden, aber ich kann Ihnen nicht genau sagen, was dann damit passiert. Und ich weiß auch, dass es da sehr viele dunkle Geschichten gibt, dass das nach China oder sonst wo hinlandet. Und es wird auch bei Recyclingquoten gemogelt. Und das ist schlecht. Was aber noch dazu kommt, ist, dass es keine, das, was damit erzielt werden sollte, war die Reduzierung von Verpackungsmüll. Das ist nicht eingetreten, es ist mehr geworden. Und ich habe gestern noch im Baumarkt gestanden, wollte ein Vorhängeschloss kaufen. So klein, so eine Blisterverpackung dumm, die man wirklich mit der Schere im Guten nicht aufbekommt. Und das sind Sachen, da will die EU jetzt auch ran. Deutschland hat es nicht geschafft. Da müssen Vorgaben gemacht werden zu Verpackungsmengen, zu Stoffen, zum Ökodesign. Das ist ganz, ganz dringend wichtig. Und was für uns in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, wir müssen gar nicht unbedingt immer auf alles verzichten, aber wir brauchen andere Produkte. Ich möchte zum Beispiel kein Handy mehr, wo ich den Akku überhaupt nicht selber rausnehmen und wechseln kann. Und diese Akkus landen dann auch noch im Restmüll. Das ist ganz gefährlich. Hier in Rostock ist eine ganze Sortieranlage abgebrannt wegen Akkus, die dann in die Sortieranlage kommen, Brände auslösen. Die müssen separat erfasst werden. Und das passiert aber nicht hinreichend, weil man diese Dinger auch einfach nicht rausbekommt. Und teilweise auch die Information nicht da ist, dass solche Elektrogeräte nicht in den Restmüll dürfen, sondern auf dem Recyclinghof abzugeben sind.
Also Aufklärung tut Not, aber Sie sind ja da dran, das zu ändern oder da Kampagnen zu fahren. Gesetze zu ändern, Vorschriften zu ändern, ist ja immer so ein langwieriger Prozess. Gerade mit dem dualen System haben Sie als Stadt wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, was zu tun.
Nee, das haben wir nicht. Wir müssen mit denen Verträge abschließen, und zwar mit 10 bis 11 Systembetreibern. Mit jedem Einzelnen müssen wir Verträge abschließen. Das ist bei der blauen Tonne, in der Verpackungen und kommunale Papiere landen, sind das 30 Rechnungen, die wir jeden Monat schreiben. Das ist also ganz furchtbar. Das ist aber eine Forderung der kommunalen Entsorgungswirtschaft seit über 20 Jahren, dieses Ungetüm abzuschaffen. Aber da stecken natürlich sehr starke wirtschaftliche Interessen dahinter.
Jetzt war noch eine Frage aus dem Publikum. Ich habe mich vorgedrängelt, sorry.
Ich hätte 2 Fragen. Die erste knüpft vielleicht an, kommt irgendwann eine Wertstofftonne? Und die zweite wäre, der Wärmeplan Rostock basiert, soweit ich weiß, auch auf der Müllverbrennung, die Müllverbrennungsanlage. Wenn nur aber das Ziel ist, den Müll zu reduzieren, funktioniert denn der Wärmeplan nicht mehr?
Also die Frage mit der Wertstofftonne, die ist berechtigt. Meine Vorstellung wäre, dass wir wirklich sehr, sehr gerne eine kommunale Wertstofftonne machen. Das können wir im Augenblick nicht, weil eben diese Verpackungen den Systembetreibern gehören. Und wenn wir jetzt eine Tonne für Kunststoff, Weißblech und so weiter machen würden, müssten wir wahnsinnig aufwendige Verhandlungen mit diesen 11 Systembetreibern führen und haben jeden Monat einen unglaublichen Aufwand mit der Abrechnung, weil da geht es dann auch darum, welche Anteile sind denn Verpackungen, welche sind andere Teile. Da können sich vielleicht vorstellen, trefflich drüber streiten, wer welche Kosten zu tragen hat. Das wäre mit einem enormen Verwaltungsaufwand verbunden, den wir dann dem Bürger über die Abfallgebühren auch wieder in Rechnung stellen müssten. Und das war bisher nicht gewollt hier. Aus gutem Grunde, wie ich meine.
Herr Nassur.
Zu dem Thema Verbrennung. Also wir verbrennen ungern Abfall. Ja, aber wir müssen. Und das ist gut, dass Rostock so ein EBS-Kraftwerk hat. Das ist eigentlich keine Müllverbrennung, das ist EBS-Kraftwerk. Und wir verbrennen nur die Stoffe, die wir wirklich nicht verbrennen können. Ja, und nicht verwerten können. Und das halber. Aber ich will gerne auch ein Thema hier ansprechen. Sie sprachen das Thema Klärschlamm. Ich denke, wir sollen wieder dieses Thema eröffnen und diskutieren darüber. Schade, dass diese Klärschlammverbrennungsanlage nicht nach Rostock kommt.
Die kommt nach Rostock, die ist nicht
später. Ja, gut. Ja. Ja, aber ich will gerne auch vielleicht das Thema, wir haben zu tun auch mit diese auch Produktverantwortung Systeme, diese 10, was in Deutschland auch gibt. Wie kann man das regeln? Ja, mit dem Geld zurzeit auch die Hersteller, die bezahlen an diese Systembetreiber, ja, das Geld, und damit haben wir das Geld für die Verpackung. Ja, wenn dieses System nicht mehr geben wird. Wie können wir das regeln, was Geld betrifft?
Ganz einfach über Abfallgebühren, so wie wir es hier jetzt für Restmüll, für Bioabfall, für Sperrmüll, für alles andere auch haben.
Da ist noch mal eine Frage.
Vielleicht nur eine kleine Ergänzung aus der letzten Aufsichtsratssitzung, wo wir
uns darüber unterhalten hatten bei der Stadtreinigung auch, was für Müllmengen so anfallen und was zurückgeht und was bleibt und so weiter. Und Ihre Frage war ja konkret, wird das mit dem Wärmeplan nicht mehr funktionieren? Das Problem ist momentan, dass Papiermüll abnimmt ganz stark, dass der Müll, der nicht verwertbar ist, weil er Mischmüll oder minderwertiger Müll ist, dass der eigentlich zunimmt. Und das ist ja eigentlich der nachher auch verbrannt wird. Sodass ich erstmal jetzt also mittelfristig für die Wärmeplanung da keine Probleme sehe. Aber das sind so die Tendenzen, die jetzt gesagt wurden oder die auch tatsächlich in den letzten Jahren festgestellt wurden. Dass der Müll eben minderwertiger wird und man irgendwie aufpassen muss, dass man da noch genügend mit anfangen kann.
Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung auch Richtung Wärmeplan. Also die Abfallverbrennungsanlage, das ist, wie Abdallah Nassur schon sagte, die ist gestrickt worden, um hochkalorische Restabfälle zu verbrennen, wo man vorher geguckt hat, was kann ich davon noch abtrennen, auch biologisch behandeln. Und die Anlage ist ja eine Nummer größer als das, was hier in Rostock anfällt. Das heißt, man muss sowieso sehen, wenn man die zu 100% auslasten möchte, dass man hier aus der Umgebung auch entsprechende Restabfälle einsammelt, die dafür geeignet sind. Und das ist dann insgesamt entsprechend zu steuern. Und dann ist das ein wichtiges Element in dem Wärmeplan und genauso wie die Klärschlammverbrennung, die ja jetzt ein bisschen später kommt und auch eine Nummer kleiner werden soll. Das muss man halt sehen, wie sich das insgesamt entwickelt. Aber diesen Wärmeplan umzusetzen, ist natürlich eine Riesenherausforderung in ganz anderen Dingen und die Abfallbehandlung kann und muss da einen kleinen Beitrag leisten.
Noch ein bisschen genereller sozusagen, aber was die Energie angeht, da müssen wir auch, weil wir jetzt über Beton gesprochen haben, also Hauptthema mit Beton ist die Zementproduktion, die erzeugt sozusagen die Menge sozusagen an CO2, worüber so die Betonherstellung zu schulden ist. 40% von diesen Treibhausemissionen kommt von die Wärme, die Energie, die man braucht, um Zement herzustellen und dazu auch solche alternative Energieformate können auch sozusagen den Carbonfußabdruck von Zement, von Beton danach deutlich signifikant mindern.
Ja, vielleicht um das noch plastisch zu machen, wir haben glaube ich grob 50 Zementwerke in Deutschland. Und dafür brauche ich eben sehr viel Energie, weil das Temperaturen von über 2000 Grad sind, die ich da erzeugen muss, um den Klinker zu brennen. Früher, vor 30 Jahren, hat man dafür Schweröl oder auch Kohle verwendet. Mittlerweile ist es in Deutschland so, dass 70% der Wärme, die ich benötige, aus Abfällen produziert wird. Man hat da angefangen, Altöl zu verbrennen. Man hat Altreifen geschreddert und verbrannt. Es sind aufbereitete Kunststoffabfälle, die dort reingehen. Teilweise Resthölzer, die aufbereitet werden. Also man ist durchaus in der Lage, wir haben da auch selber mal eine Doktorarbeit zugemacht, ein Zementwerk mit 100% abfallbasierter Wärme zu versorgen. Aber insgesamt hat man noch das Problem bei der Zementherstellung, dass der Prozess selber CO2 produziert. Da kann so ein Zementwerk gar nichts dran ändern. Und von daher muss man sich überlegen, wie man das CO2 dann hintenrum wieder auffängt und dann da eine ökologisch sinnvollere Produktion hinbekommt. Es wurde jetzt schon ein paar Minuten her ja auch gefragt oder andiskutiert, welche alternativen Baustoffe haben wir denn? Wenn wir Klimaschutz machen wollen, dann ist es natürlich sehr gut, wenn wir Holz verbauen, weil zum einen habe ich es dann, wenn ich das Haus entsprechend lange nutze, Kohlenstoff gebunden, der einfach mal 100 Jahre aus der Atmosphäre raus ist. Und dann kann ich nachher, nach den 100 Jahren, immer noch überlegen, ob ich daraus wieder Energie mache oder noch was anderes. Ich habe noch so einen Zusatzjob in Leipzig, da ist das Deutsche Biomasseforschungszentrum, da haben wir so einen neuen Kasten hingebaut. Da haben wir nicht viel Beton vom Panos gebraucht, da haben wir nur die Treppenhäuser gemacht und der Rest, den haben wir aus Holz gebaut. Und von daher haben wir da schon ziemlich viel Kohlenstoff eingelagert.
Da kommen gleich noch mehr Fragen.
Hallo. Ja. Wenn die Zementwerke 40% des CO-Ausstoßes machen und die Stahlwerke eigentlich mit den Hufen scharren, um auf Wasserstoff umzustellen. Die warten bloß noch auf die EU-Mittel. Ist das bei den Zementwerken auch möglich und geplant, mit Wasserstoff die Temperaturen zu erreichen?
Ja, als erstes muss man vielleicht nochmal die 40% einordnen. Das, was du gesagt hast, war bezogen auf die Energie, die gebraucht wird, ne? Oder?
Ja, also sozusagen das CO2 oder CO2-Äquivalenten, die jetzt von der Herstellung herauskommen, sind zu 40% wegen der, der Energie, also diese Beheizung sozusagen des Klinkers auf diese bis auf 2000 Grad Celsius, das ist 40%, noch 60% wird dann direkt von der chemischen Reaktion der Herstellung des Zementes gelöst sozusagen. Also
die, es sind nicht 40% der Gesamtemissionen, sondern wenn Sie so ein Zementwerk haben, sind 40%, weil Sie die Energie dort benötigen, und 60% ist der chemische Prozess selber, weil bei der Karbonisierung dort eben CO2 einfach freigesetzt wird. Was Sie angesprochen haben, Stahlindustrie, da ist man durchaus in der Lage, mit Wasserstoff zu arbeiten. Aber auch da muss man sich immer überlegen, wo kommt der Wasserstoff her? Sinn ökologisch macht das nur dann, wenn der eben grüner Wasserstoff ist und nicht aus fossilen Quellen. Das heißt, ich muss zuerst mal erneuerbaren Strom aus Solar oder Wärme im Wesentlichen haben, um dann den Wasserstoff zu erzeugen. Aber jede Umwandlung ist wieder mit Verlusten verbunden. Da muss ich auch überlegen, kann ich den Strom besser in der Elektromobilität einsetzen oder im Zementwerk oder in der Stahlindustrie. Und da müssen wir eben ein Gesamtsystem entwickeln, dass wir nach und nach dahin kommen. Aber da ist der erste Schritt, einfach mal die erneuerbare Produktion hochzufahren, die Netze entsprechend auszubauen, weil wir haben ja hier das Problem, dass wir häufig mehr erneuerbaren Strom produzieren, als wir verbrauchen. Die Leitungen sind noch nicht fertig und dann muss das abgeregelt werden, was natürlich totaler Unsinn ist.
Ja, wenn ich darf, noch etwas, das an beiden Themen angeht. Wir müssen auch uns vorstellen, es gibt auch Ersatzbaustoffe für Zement, also die jetzt zumindest weniger Klimaeffekte, also CO2-Äquivalenten erzeugen. Und die sind auch teilweise, könnte man sagen, in rezyklierte Stoffe, also Hochofenschlacken, Flugaschen von Industrieprozesse bis hin zu in etwa, gut, das ist noch ein Forschungsbereich, also Biomasse, Bioabfallerzeugnisse oder Reishülsenaschen, die jetzt also einen besseren Fußabdruck haben. Die Spielsieger sind solche Materialien nicht und sie können nicht Zement 1:1 ersetzen, aber das geht auch sozusagen in der Richtung, wo man sagen kann, okay, ich kann jetzt in diesem Kreislauf sozusagen auch solche Vorteile für die Zementindustrie finden.
Ja, also Claudia Schulz, auch in der Bürgerschaft, Fraktion Die Grünen. Ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal zur Problematik des Betons, Recycling und alternative Baustoffe. Da ist ja gerade so, dass im Land die Landesbauordnung novelliert wird. Und meine Frage wäre, inwieweit fließt da Input ein, inwieweit man da schon verankern kann und sagen kann, wir wollen da vorangehen, auch in Mecklenburg-Vorpommern mit den alternativen Baustoffen und dort Vorschriften zu verankern, ebenso dann den Beton halt später im Recycling dann weiter zu nutzen. Und eine andere Frage geht in ein ganz anderes Feld. Und zwar, Sie hatten davon gesprochen, dass der Restmüllanfall in Rostock so hoch ist. Und da kommt mir in den Sinn, dass in den Schulen in Rostock es so war, jedenfalls im letzten Jahr, dass dort die Reinigungskräfte eben den Müll zwar aus den Müllbehältern, wenn es gut ging, getrennte Müllbehälter geholt haben, aber draußen keine Mülltonnen, getrennte Mülltonnen vorgefunden haben für die Schulen. Das heißt, es wurde wieder alles zusammengeworfen. Jetzt weiß ich, an einer Schule in diesem neuen Jahr gibt es in der Schule tatsächlich jetzt ganz schicke neue Trennbehälter für Müll. Aber meine Frage wäre, ist das inzwischen geregelt in Rostock, dass die Abfälle an den Schulen eben auch getrennt entsorgt werden können? Danke.
Gut, fange ich mal an. Die Schulen sind natürlich verpflichtet, genau wie jeder andere, Abfälle getrennt zu halten nach der Abfallwirtschaftssatzung, die wir haben. Ich würde jetzt mal sagen, ich nehme das gerne mit nach Hause, weil ich jetzt nichts über konkrete Schulen sagen kann. Und wir werden das auf jeden Fall aufgreifen, weil es gibt ja nicht nur Privatschulen in Rostock, sondern auch städtische Schulen, und das werden wir uns gerne angucken.
Gut, und jetzt zurück zum Thema wieder Beton. Da müssen wir jetzt gerne, ich kann zwei Tage drüber sprechen, wenn Sie wollen. Aber da müssen wir jetzt einerseits so diesen unterscheiden. Einerseits haben wir CO2 generieren, CO2-Erzeugung, und da das hat mit der Herstellung vom Zement zu tun. Also da müssen wir Zement ersetzen, um jetzt wieder diese CO2-Emissionen zu reduzieren. Andererseits, was jetzt nahe zum Recycling angeht, sind die Zuschlagstoffe, also die Gesteine, der Kies, der Sand, den wir jetzt im Beton verwenden. Und das hat jetzt mit der Ausschöpfung von natürlichen Ressourcen im Bergbau sozusagen erzeugten Zuschlagstoffe, die wir jetzt im Beton da aber in großen Mengen, fast 80% vom Beton ist dann einfach Gestein in unterschiedlichen Korngroßungsordnungen. Also das sind zwei Sachen. Wenn wir jetzt Beton rezyklieren, hauptsächlich reden wir um die Wiederverwendung von diesen Zuschlagstoffen. Also alte Betonteile zertrümmern sozusagen und diese Gesteine wieder verwenden. Was jetzt diese Kreislaufwirtschaft oder die Wiederverwendung von Wertstoffen in der Herstellung von Zement angeht, da haben wir jetzt hier ein paar Sachen angesprochen. Da spricht man auch heute von Wiederverwendung von Altbetonen, wo wir jetzt in etwa auch den Zement wieder aktivieren können. Das ist sozusagen wieder ein kleiner Teil. Allgemein das Problem ist, dass auf die einer Seite im Bau haben wir eine starke Standardisierung. Und es ist auch gut so, da müssen wir sicherstellen, dass alles, also unsere Gebäude, unseres Eigentum, unsere Funktionen, unser Verkehr oder was auch immer, auch die Schulen sozusagen, wo unsere Kinder leben, müssen dann standsicher sein. Wir müssen auch eine gewisse Qualität da haben. Auf der anderen Seite steht die Innovation. Also um neue Materialien, um neue Konzepte zu verwenden, müssen wir stark innovieren. Aber die Bauindustrie ist leider so, die ist langsam, um Neuigkeiten aufzunehmen. Es ist nicht ganz einfach, auch für ein Land oder für die ganze Europäische Union jetzt auf so viele Innovationen, Materialinnovationen die Industrie umzusetzen. Denken Sie, ich bringe jetzt ein kleines Beispiel, wenn ich heute in meinem Labor sitze und noch ein innovatives Material erzeuge, das jetzt vielleicht Zement komplett ersetzen kann. Bis das jetzt in eine Planung für ein Bauwerk, für ein Infrastrukturobjekt aufgenommen ist und verwendet ist, das dauert mindestens 10 Jahre. Ja, auch wenn ich sehr sportlich standardisiere, meine Genehmigungen vom Stadt, von der Behörden kriege, das dauert 10 Jahre. Und wir reden jetzt heutzutage um eine Eliminierung der Emissionen in den nächsten 30 Jahren. Also das ist nicht einfach, wir müssen nur das Beste machen können, was dann geht.
Ja. Jetzt haben wir noch eine Publikumsfrage erstmal da, dann oder so.
Ja, eine ganz kurze Frage noch. Es ist ja ganz schön, dass ja meine Betonköpfe immer an der Universität sitzen und nicht immer in der Politik. Oft ist es ja eben genau andersrum. Das nur am Rand. Nein, aber wenn wir Sie als Experten schon mal da haben, habe ich die Frage, wie lange hält denn Beton überhaupt? Ne? Goethebrücke wird gerade abgerissen, Vorpommernbrücke hält jetzt plötzlich angeblich doch noch 20 Jahre. Warum, weiß kein Mensch. Ich denke an die Rendsburger Hochbrücke, wo wir gerade ein Riesenproblem haben in Schleswig-Holstein. Das ist ja auch ein Riesenbau. Und das sind viele andere Brücken, die jetzt gerade in dieser Zeit also ja tatsächlich Probleme aufweisen. Das scheint ja so ein, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre Ding zu sein. Und hält dann der recycelte Beton genauso lange? Können Sie dann auch darüber schon was sagen?
Vielen Dank auch für diese Frage. Ich glaube, da haben wir noch eine Frage, wenn ich nicht irre. Also jetzt erstmals zu Ihrer Frage. Der Beton hält ewig, wenn er unbelastet ist. Gut, und was heißt Belastung? Einerseits, wenn wir jetzt über Brücken sprechen, wir haben jetzt eine enorme Erhöhung der Lasten des Transportes zum Beispiel, der Bevölkerung sozusagen, die jetzt unsere Verkehrswege benutzt und so mitkommt. Also dass solche Belastungen sozusagen waren nicht vorhergesehen, wenn die Brücke geplant war. Was noch auch nicht prognostiziert war, die extreme Klimaereignisse, die jetzt auch eine Art Belastung für unsere Bauwerke sind. Also das muss man auch mit berücksichtigen. Klar, was ich auch dann am Anfang gesagt habe, ein großer Fokus, ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit sozusagen ist die Erhaltung. Und das heißt im Prinzip die Vermeidung, dass wir jetzt neu bauen, dass wir jetzt Bauwerke ersetzen. Und dafür muss man auch intelligent handeln sozusagen, ja, mit Inspektionen, mit kleinen vielleicht Instandsetzungen, Instandhaltungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Ja, ansonsten theoretisch spricht man von normalen Betonbauwerken, da sagen wir, das ist ein Standard, nur Lebensdauer von 50 Jahren. Bei Infrastrukturprojekten, wo wir jetzt mit etwa anderen Qualitätsmaßnahmen angehen, sprechen wir von 100, 120, 200 Jahren in so Megaprojekten. Aber das ist nur eine Zahl. Also wenn der Beton erhalten ist, wir haben jetzt auch Betonstrukturen wie Pantheon, die jetzt 2000 Jahre alt sind, ja, und immer noch halten. Ganz gute Frage, was passiert, wenn wir jetzt neue Betone verwenden? Komme ich wieder zurück, wenn wir jetzt irgendwas ersetzen wollen, entweder die Zuschlagstoffe oder den Zement, also den Binder, dann müssen wir beachten, dass wir jetzt einerseits ein langlebiges Material haben. Das ist nicht immer der Fall. Es muss auch wirtschaftlich sein. Es muss jetzt in der Konstruktion gut verarbeitbar sein. Also das sind jetzt Elemente, wo wir jetzt immer wieder ein Gleichgewicht auch bei neuen Materialien, innovativen Materialien, also Sachen, die wir jetzt berücksichtigen müssen. Und in der Tat, der Regel ist, was in der Markt jetzt besteht, die sind kaum langlebiger sozusagen wie jetzt die traditionelle Betone, die wir haben. Aber das ich glaube, das kann schon in die Zukunft gleich dann sich ändern.
Ja, zwei Fragen. Einmal zum Vorbild Kommune. Wir haben hier im Rathaus, soweit ich das gesehen habe, Bioplastetüten, um Biomüll zu sammeln. Das wird ja auch von der Stadt selber immer anders beworben, in der Praxis aber dann doch so verwendet. Und oft ist auch die Frage, ob die Reinigungskräfte überhaupt die Ausstattung haben, um Getrenntsammlung dann auch getrennt weiter zu transportieren. Das hängt manchmal auch ein bisschen von der Motivation der einzelnen Mitarbeiterinnen ab, so wie es aussieht. Da müsste man vielleicht auch nochmal nachfragen oder gucken, wie man das konkretisieren kann, dass es dann von der Getrenntsammlung auch in den Behältern landet. Und der zweite Punkt ist Holzbau, Einsatz von Recyclingbaustoffen. Sagten Sie, hat einen langen Weg, bis es in der Praxis ankommt. Wer bildet die Bauingenieure zu dem Thema Holzbau in Rostock aus? Wer informiert Architekten und die kommunalen Akteure darüber, wo und wie ich am besten Holz- und Recyclingbaustoffe einsetzen kann?
Ja, zur Bioabfallsammlung mit Tüten, insbesondere hier im Rathaus. Ich habe mir mal am Haus des Bauwesens und der Umwelt jetzt die Mühe gemacht und bin zu den Abfalleimern gegangen, weil bei uns auch der Bioabfall in Plastiktüten gesammelt wird. In der Biotonne war allerdings keine einzige Plastiktüte. Das heißt, die Reinigungskräfte haben den dort zumindest aus den Plastiktüten aus in die Biotonne gekippt und die Plastiktüte, ich weiß nicht, entsorgt oder wiederverwendet. Da kann ich aber nichts dazu sagen, wie das hier im Rathaus ist. So sollte es jedenfalls nicht sein. Man muss aber bei Bioabfallsammlungen und Reinigungskräften auch natürlich immer ein bisschen an das Thema Arbeitsschutz denken, weil wenn die da den Kübel haben, in dem jeden Tag das ganze Gegatsche ist, den müssen die dann auch von Hand sauber machen und das ist auch nicht unbedingt das, wie es sein soll. Das ist aber ein Thema für unsere Plastikinventur. Die wird insbesondere auch den Schwerpunkt haben, den Verbrauch von Plastiktüten im Reinigungsbereich, weil das nämlich nach der Initiative Plastikfreie Stadt, also der Hauptanfall von Einwegplastik in Verwaltungen wohl ist. Also das Thema ist im Fokus.
Ja, vielleicht kann ich kurz, es war ja auch die Frage, wer bildet unsere Ingenieure aus im Bereich Holzbau? Da ist Panos der Falsche, in Anführungsstrichen. Möchte aber nochmal betonen, wir sind sehr froh, dass wir jetzt hier wieder Bauingenieure haben. Das ist hier alles weggespart worden. Wir haben da war ich zu der Zeit Landesvorsitzender des VDI, auch genau gesagt, was dann passiert. Und irgendwann hat auch das Land gemerkt, dass es völliger Unsinn ist, auf Universitätsebene im Land überhaupt keine Bauingenieure auszubilden. Also wir starten jetzt wieder neu. Der Bachelor läuft hervorragend. Der Master startet jetzt, wenn unsere erste Runde durch ist. Und wir haben eine Neubesetzung in den Startlöchern nachhaltiger Städte- und Straßenbau, und der wird sich auch um das Thema Holzbau dann kümmern. Und es ist ja nicht so, dass man da das Rad komplett neu erfinden muss. Man muss nur mal in die Schweiz oder nach Skandinavien oder nach Österreich fahren, was da alles mit Holz gemacht wird. Und auch in Deutschland gibt es viele Architekten und Ingenieure, die den Werkstoff Holz für Bauten nutzen. Und ich glaube, das ist im Wesentlichen wieder typisch deutsch, dass wir alles so kompliziert machen, dass es eben, wenn es dumm läuft, 10 Jahre dauert, bis wir das in allen möglichen Regeln verankert haben, um es dann auch in die Praxis umzusetzen. Also da müssen wir einfach schneller werden, weil sonst wird das mit der Klimaneutralität nichts. Und da rede ich nicht von 2035, sondern eher 45 bis 50.
Frage Nummer 1.
Etwas dazu. Ich muss auch klar sagen, ich bilde meine Studenten, unsere zukünftigen Ingenieure, dass sie weniger Beton benutzen, nicht mehr. Ja. Also das ist unser Ziel. Und vielleicht lohnt es sich jetzt hier auch zu sagen, unser Masterstudiengang für konstruktive Ingenieurbauer, sowohl auch für Umweltingenieure, entwickeln wir jetzt auch ein neues Modul. Kreislaufwirtschaft im Bauen, also im Bauingenieurwesen, zusammen mit Michael, mit Professor Nelis und seinen Kollegen, wo wir jetzt wirklich dieses Thema angehen. Also Lebenszyklusanalysen, Kreislaufwirtschaft im Bauen, was mache ich mit meinem Bauabfall als Bauherr, als Baufirma, als Bauingenieur, und wie kann ich Circular Economy, also Kreislaufwirtschaftslösungen, nicht nur am Bauen selber integrieren, aber vielleicht auch im Gebäude mit naturbasierten Lösungen, zum Beispiel für die Abwasserklärung, Wiederverwendung und also die bauphysische Anforderungen auch. Also ich will das nicht werben, bevor wir das einmal ein Jahr machen, aber das ist auch sozusagen in dem Masterstudiengang stark sozusagen berücksichtigt.
Das finde ich sehr schön, wollte ich dazu sagen. Wir switchen ja immer zwischen den Themen, deswegen ist es, ich habe eine Frage zum ersten Thema und Sie machen Ihre Ausführungen, deswegen tut mir leid, dass ich wieder zu dem Müllthema zurückkomme. Ich arbeite auch bei der Stadtentsorgung, allerdings habe ich das Thema Toilettenbewirtschaftung in der Hansestadt, habe mich aber jetzt hier dazu gesetzt und bin jetzt seit mehreren Wochen tatsächlich auch in der Entsorgung tätig. Und ich finde das sehr spannend, was Sie gesagt haben, Frau Amstkamp, dass wir wirklich so viel Müll produzieren. Frage ich mich, warum und wieso und wie das kommt. Und dass wir so viel mehr Restmüll haben als Plastikmüll, also dass wir nicht mehr richtig trennen. Aber da wäre die spannende Frage, ob die gelben Tonnen immer voll sind und wir deshalb alles in den Restmüll bringen oder ob wir zu faul geworden sind. Ich trenne seit meiner Geburt, aber schon ganz schön lange. Ja, ich habe so einen richtigen Zwang, die Verpackungen vom Restmüll zu trennen. Das ist halt so. Das ist mir ins Blut übergegangen. Und ich wollte noch sagen, meiner Meinung wurde ich von unseren Müllmännern informiert, dass der Restmüll auch nochmal getrennt wird. Also da wird noch, der Plastik und Verpackung wird noch aussortiert. Also das mal, um sich vielleicht ein Stück weit zu beruhigen, das kommt nicht gleich in die Verbrennungsanlage. Ne? Da geht bestimmt auch noch ein Magnet umher. Vielleicht entsorgen auch viele Elektrogeräte oder was auch immer, keine Ahnung. Aber tatsächlich wäre ja mal die Frage, ob die gelbe Tonne immer voll ist und deswegen alles im Restmüll ist. Und wenn wir so wenig Bio haben, wir müssen, ich will immer Awareness sagen, wie heißt das? Das Bewusstsein, dass wir Bio, also Bio hat, ist extrem schwer, ja, das hat eine richtige Feuchtmasse, also auch die Biotonnen sind wahnsinnig schwer. Also wenn Sie einmal eine Biomülltonnen-Tour mitgemacht haben, Ihnen tut alles weh. Die sind 200, 300 Kilo teilweise schwer, ne? Also es ist viel. Aber wenn wir von diesem Restmüll die 30% abziehen, die wir jetzt so an Masse haben, stehen wir wieder ganz gut da. Also könnte man, ja, also es reduziert ja wirklich die Restmüllmasse um, 30% sind viel. Und dann stehen wir wieder gut da. Und ich glaube, das Bewusstsein müsste dann geschürt werden, was wir alles aus dieser tollen Biomasse machen können. Und vor allem auch, wo wir es herbekommen. Also, dass wir uns auch wunderbar Kompost holen können auf dem Recyclinghof und so weiter. Also, das Stück weit ausbauen. Ich glaube, dann stehen wir schon gar nicht mal so schlecht da. Ansonsten ist das Thema des Plastikmülls so durch unseren Konsum erstmal nicht besonders gut zu lösen, finde ich jetzt. Es sei denn, wir gehen viel auf den Markt, aber auch das wird die Masse wahrscheinlich nicht so stark reduzieren. Da sind halt die Unternehmen, die immer weniger Masse in die gleiche Größe an Tüten bringen. Verstehen Sie, was ich meine? Also es wird immer weniger, aber die Verpackung bleibt immer gleich, aber wir verbrauchen es ja auch schneller.
Mogelpackung nennt sich das dann.
Ja, genau. Und wir verbrauchen es schneller und dadurch wird der Müll natürlich auch nochmal gesteigert. Also das ist vielfältig, aber vielleicht kriegen wir das innerhalb von Rostock in der nächsten Zeit gut hin, unseren Müll wieder zu reduzieren, mehr Biomasse zu verwerten.
Also dazu, das ist genau der Ansatz, den wir haben, dass wir also diese Sensibilisierung betreiben wollen. Wir sind der Meinung, dass man sich da primär den Kindern und Jugendlichen widmen muss, weil die werden nachher ihren Eltern zu Hause auf die Finger hauen, wenn die Eltern dann die Verpackung in den Restmüll schmeißen oder den Biomüll ins Altpapier oder sonst wohin. Das ist also durchaus bewusst, aber was wirklich faszinierend ist, wir haben ja bisher immer nur über das gesprochen, was in den Tonnen landet. Wir haben ja auch noch ein Problem, das ist aber nicht Rostock-spezifisch, das ist der sogenannte wilde Müll. Das ist das, was irgendwo neben den Glascontainern landet, in der Grünanlage, im Wald und sonst wo. Und da haben wir, ist hoffentlich bekannt, unsere Klar-Schiff-Seite. Es funktioniert sehr gut, da haben wir unseren Umweltdienst, die gucken auf dieser Klar-Schiff-Seite, wo Meldungen sind und dann wird der Abfall dort, der illegale Abfall gesammelt, entweder von uns selbst oder auch natürlich von der Stadtentsorgung. Und was dabei wirklich faszinierend ist, ist, wenn man sich mal teilweise anguckt, mit welchem Aufwand ein alter Kühlschrank irgendwo ins Gebüsch gefahren wird, am besten noch mit Hänger, den man sich ausleiht und sonst was. Und wir haben in Rostock das beste Entsorgungssystem in diesem ganzen Bundesland. Ich kann so oft ich will Sperrmüll bestellen und Elektroaltgeräte abholen lassen, von der Haustür, ohne jede Zusatzgebühr. Zusätzlich kann ich das von Montag bis Samstag an den Wertstoffhöfen abgeben, wenn ich das gerne mit dem Anhänger durch die Gegend fahre. Ich kann auch das. Aber und das wissen wir auch, dass das eine große Aufgabe ist, die Information. Wir werden im nächsten Jahr werden wir eine Abfall-App Rostock bringen, in der wirklich einem das dann nicht nur mit den, also da kann man nicht nur die Leerungstermine sich dann auf dem privaten Kalender überspielen lassen, sondern da gibt's dann auch Push-Up-Nachrichten damit, wie man den Müll richtig entsorgt. Dann wollen wir an den Containerstandorten QR-Codes aufstellen, dass man dann auch dann scannen kann, wo ist der nächste Wertstoffhof, am besten mit gleich Routenplanung dahin, so dass wirklich jeder, der ein Smartphone hat, eigentlich gar nicht mehr drüber hinweg kann, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen. Aber da muss noch viel gemacht werden.
Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, weil der Grünschnitt oder Bioabfall ja angesprochen wurde, was es hier in Rostock auch gibt und das kenne ich aus sehr wenigen Kommunen. Man kann ja auch kostenlos einen Container bestellen, um, wenn man im Garten mal richtig klar Schiff macht, dann den ganzen Strauchschnitt da abholen zu lassen. Also das ist also auch ein Riesenfund. Ich glaube, wenn alle das wissen und alle machen, die einen großen Garten haben, dann werden die Müllgebühren vielleicht doch ein bisschen steigen. Aber ich glaube, das war hier so ein Rundum-Sorglos-Paket und es muss halt mehr genutzt werden und da muss immer viel Aufklärung gemacht werden. Das ist auch teuer und nervig, aber es reicht eben nicht, bei einer Einführung von irgendwas zu machen. Und über die Kinder und Jugendlichen das stärker anzugehen, ist, glaube ich, ein sehr guter Ansatz. Aber auch die älteren Knochen muss man regelmäßig nochmal anschieben.
Ja, vielen Dank. Ich wollte hier nur eine Anmerkung machen, weil das Thema ist schon wieder fast durch Holz. Also die Stadt baut. Also der SBL, sogar der Landesbetrieb, wird ein erstes höheres Haus, nämlich die Zollschule in Holzbau, bauen und auch die Uni überlegt, in Holzständerbau mehrere Bauten zu errichten. Also Holz ist angekommen. Und vielleicht noch eine Anmerkung, ich würde sowas immer nicht gerne über Gesetze regeln, weil das klingt immer so nach Verbot, sondern die Wissenschaft hat Ideen und viele setzen das auch um. Ich muss das nicht immer einfach mittels Verordnungen und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht der Weg. Der Weg des Anreizes ist, geht es über das Bewusstsein und dass wir das alles erkennen, was der bessere Weg ist, aber nicht immer vorschreiben.
Ja, hallo. Ich hatte eine Frage, die kreuzt sich mit dem Thema Tourismus, Herr Nassur, und mit dem plastikfreie Stadt, Frau Ameskamp. Wie ist das, also wie kann das überein, wie kommt das überein, Touristen, Zigarettenstummel am Strand? Ich meine, wir sind jetzt nicht der schlimmste Strand, da habe ich Schlimmeres gesehen. Ja, wie kann das plastikfrei geschehen? Also Coffee-to-go-Becher, also wie kann das angegangen werden?
Ja, da läuft schon eine ganze Menge. Da gibt's die Aktion Kein Plastik bei die Fische. Das ist auch über unsere City-Light-Plakate beworben worden. Wir haben zum Beispiel solche netten kleinen Dosen, auf denen das steht, verteilt. Machen wir auch dies Jahr wieder. Das ist dann der Strandascher, dass da zum Beispiel die Zigarettenkippen reinkommen. Und wer in Rostock in Strandnähe Sachen verkauft to go, muss biologisch abbaubares Einweggeschirr mitgeben. Und eben, wir haben in Rostock ja sehr umfassend für Veranstaltungen auch die Mehrwegbecher eingeführt, zum Beispiel auch bei der Hanse Sale, dass eben nicht dieses Einwegplastik dann gleich in der Warnow landet, sondern dass die Becher da zurückgegeben werden, damit man seinen Pfand bekommt. Das sind die Ansätze, mit denen wir hier erstmal arbeiten. Es gibt auch ein Flyer, also Informationen für Touristen, in denen das auch alles dargestellt ist.
Ja, ich stimme Ihnen zu. Es gibt eigentlich ausreichende Konzepte auch für Rostock, um Plastik auch zu reduzieren. Ja, die Frage ist immer vielleicht auch die Umsetzung und ich komme auch vielleicht auf Ihrem Thema, das Thema Awareness, ja, und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich sehe auch, es gibt in Rostock viel Bedarf für Öffentlichkeitsarbeit. So, und ich konnte mir vorstellen, ich habe vorher auch gesagt, wir haben motivierte Studenten hier in Rostock und wir sind gerne auch bereit, über einige Bachelor- und Masterarbeit irgendwie damit zu unterstützen. Aber wir wollen gerne auch das Thema auch mit der Stadt auch abstimmen, welche Themen sind auch wichtig. Auch das Gleiche irgendwie mit plastikfreie Stadt. Ich denke, die Ideen gibt's, aber es fehlt die Umsetzung, das auch für Tourismus. Ja, und wir sind gerne bereit, auch zu unterstützen.
Zwei Fragen sind hier gleich.
Zu dem Thema mit den Strandaschern, also da hätte ich mal noch die Frage, ob das erweitert werden kann, zum Beispiel bei diesem Park, also viele Zigarettenstummel liegen auch rum, dort wo geparkt wird, ob das dort auch aufgebaut werden könnte. Und hier würde ich jetzt mal fragen.
Also Sie meinen praktisch allgemein, dass man Aschenbecher verteilt? Oder wir haben ja schon über Aufklärungsarbeit gesprochen, dass die erfolgen soll. Diese Strandascher ist jetzt eine Idee, um erstmal wirklich Plastik durch Zigarettenkippen vom Strand wegzuholen. Wenn wir Zigarettenkippen auf einer Straße haben, haben wir eine Straßenreinigung. Dann sollten die eigentlich entweder von den Reinigungsfahrzeugen oder auch von reinigungspflichtigen Eigentümern dort beseitigt werden. Also das ist, da kann man reinigen, auch mit Fahrzeugen. Ich kann aber nicht mit einer Kehrmaschine über den Strand fahren. Das funktioniert natürlich nicht. Insofern ist da in dem Sand noch die Situation anders.
Ja, hallo, Jenny Zimmermann hier von der Plastikfreien Stadt. Und ich würde ganz gerne auf die Frage eingehen zum Thema Tourismus und Plastikvermeidung. So wie es Lösungen gibt für die Verwaltung, gibt es natürlich auch Lösungen für Tourismusbetriebe, für Unterkünfte beispielsweise, die sich ebenfalls einer Initiative beteiligen und ganz bewusst ihren Plastikverbrauch bilanzieren und diesen auch reduzieren. Das Radisson Blu Hotel in Rostock ist dort ein ganz prägnantes Beispiel, aber nicht das einzige, die beispielsweise auf die Folienwrapper um ihre Lieferungen mittlerweile verzichten. Und genauso ist es natürlich auch die Aufgabe vom Tourismussektor, dieses Wissen und diese Ambition auch an die Gäste, die hier unsere Stadt besuchen, ja auch weiterzugeben und beispielsweise auch Mehrweglösungen zu bewerben. Ja, es gibt eine Mehrweg-App oder eine Mehrwegkarte für Rostock, wo sich jeder Einwohner, aber auch jeder Gast hier in Rostock einmal einen Überblick verschaffen kann, wo bekomme ich denn vielleicht mein Mittagessen to go auch in einer Mehrwegverpackung, wo kann ich diese wieder loswerden? Und das sind kleine Incentives, die aber eine große Wirkung haben, umso mehr Menschen sie eben erreichen.
Ja, okay. Bei dem Thema Zigarettenkippen möchte ich auch noch anmerken, also ich glaube, dass die Stadtreinigung Rostock sich jetzt erstmal einen Wagen organisiert hat oder organisieren wird, der ganz genau hinguckt, was an Müll aufgenommen wird in der Straße. Und da kann man also bis zur Zigarettenkippe oder auch bis zu dem Ding, was man in diese E-Zigaretten reintut, alles genau anschauen. Und das war auch wichtig für die, also da experimentieren die auch mit, weil sie auch innerhalb der Wagen einfach mal gucken wollen, was kippe ich da eigentlich rein und kann ich nicht vorher stoppen, wenn ich merke, das, was da jetzt reingekippt wird, soll eigentlich gar nicht in meinen Müllwagen rein. Also da wird auch noch mit experimentiert. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das im Auge behält, das Thema Zigarettenkippen. Denn die Zigarettenkippe ist nicht nur ein Problem, weil sie ein Ding ist, was am Strand liegt, sondern weil sie ganz viel im Medium Boden zerstört und verschmutzt. Denn das, was da raussickert, wenn da Regen drauf fällt und so weiter, das ist ganz schön problematisch. Also so eine Zigarettenkippe verseucht ja also doch einen ganz erklecklichen Raum um sich herum auf dem Boden. Und ich finde, da könnte man auch mal vielleicht eine Kampagne zu starten, was das betrifft. Eine Öffentlichkeitskampagne, denn gerade wenn ich am Parkplatz stehe, ne, und meine Kippe dahin werfe, dann sehe ich das irgendwie nicht ein. Am Strand benutze ich dann den Aschenbecher. Na gut, also da könnte man vielleicht nochmal irgendwie eingreifen, dass das von dem Bewusstsein her ein bisschen besser gekoppelt wird, das Ganze.
Ja, danke schön. Bewusstseinssteigerung, dazu arbeiten wir auch als Umweltverbände oder engagierte Einzelpersonen, teilweise Unternehmen. Es gibt aber immer noch genug zu tun, denn bei unseren Müllsammlungen haben wir noch nicht so richtig den Trend zu weniger Funden, leider. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können so langsam schließen. Wir haben gehört, dass ganz viel an gesetzlichen Regularien, an Vorschriften geändert werden kann, teilweise auch in Änderung ist. Aber wir können natürlich jeder eigene, bis es soweit ist, schon mal selber tätig werden, die Angebote, die die Stadt bietet, nutzen, beim Einkaufen versuchen, auf möglichst blöde Verpackungen zu verzichten, wenn es denn eine Alternative gibt, gibt es manchmal leider nicht, verpackungsfrei einkaufen und dergleichen. Also beides sollte Hand in Hand gehen und bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich danke allen, die sich heute beteiligt haben, im Podium, im Publikum, dem Orga-Team, für diese großartige Veranstaltung. Ich glaube, es waren ein paar ganz interessante, vielleicht für den einen oder anderen auch neue Aspekte dabei, die wir behandelt haben. Und ich möchte jetzt nochmal auf das nächste Thema hinweisen. Das ist die Veranstaltung am 22.02., wieder am Donnerstag, 18 Uhr. Heißt liebevoll umsorgt von KI? Fragezeichen. Die wird moderiert von Steffen Bockhahn, dem Sozialsenator. Und er ist im Gespräch mit 2-3 WissenschaftlerInnen der Universität. Wenn Sie den Newsletter abonnieren wollen für diese Veranstaltung, können Sie sich vorne am Eingang eintragen in eine Liste. Sie können das Ganze auch im Internet machen. Und die Aufzeichnung dieser Veranstaltung und weiterer Veranstaltungen finden Sie, wie eingangs schon mal erzählt, auf uni-rostock.de/rathaus. Ja, danke schön, dass Sie hier waren und sich rege beteiligt haben. Wiedersehen.